Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, letzten Sabbat haben wir eine ergreifende Predigt gehört mit dem Thema Jesus kennen. Und ich möchte gleich an diesem Thema anknüpfen. Damals wurde schon die Frage gestellt: Kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Und für den einen oder für den anderen von euch mag das schon merkwürdig vorkommen. Das hört sich irgendwie komisch an, nicht wahr? Wir sind hier im Gottesdienst, wir sind Christen, wir sind siebenten Tags Adventisten, wir sind Gäste und Freunde, die an Gott glauben. Und jetzt kommt diese Frage: Kennst du Gott? Kennst du Jesus Christus? Kennst du ihn wirklich? Oder bildest du dir das nur ein? Und wie kann man Gott, wie kann man Jesus kennenlernen? Euch fallen sicher ein paar Möglichkeiten ein. Wenn wir in die Natur schauen, das wiederholt sich alles. Frühling und dann der Sommer, dann der Herbst und der Winter. Das ist alles nicht so selbstverständlich. Dahinter steckt Gott. In der heutigen Lektion, Weltfeldausgabe, Standardausgabe, gab es ein paar Zeilen. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Im Universum gibt es circa 200 Billionen Galaxien. 200 Billionen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Zahl schreiben kann. Die Jugendlichen sind besser dran, ja? Und jede Galaxie enthält zig Millionen Planeten. Und jeder Planet dreht sich, ja, wie ist es? Der Mond dreht sich um die Erde dreht sich um die Sonne und die Sonne dreht sich um die Achse, um die metagalaktische Achse und so weiter. Astronomie, Crashkurs, könnt ihr euch im Internet anschauen. Ist nicht mein Thema, aber ich wollte nur andeuten, wie groß Gott ist und wie mächtig er ist, allmächtig. Und da in der heutigen Lektion wurde dann die Frage gestellt, ja, wenn Gott das alles in seiner Hand halten kann, und wenn er das alles sozusagen mit links macht, ist er nicht imstande, dass er das so macht, dass Menschen auferstehen, also auch nach unserer Logik, ja, er ist imstande, das zu tun, weil bei ihm alle Dinge möglich sind, wie wir auch in der Bibel lesen können. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Kennst du ihn wirklich? Wenn man in die Natur oder ins Universum reinschaut, kann man Gott wahrnehmen, kann man die Spuren seiner Allmacht sehen. Manch einer schaut hinaus und sieht Spuren der Evolution. Jeder ist natürlich frei, zu glauben und zu vertreten das, was er möchte. Aber die meisten von uns, die wir hier sind, haben die Alternative gewählt, dass Gott der Schöpfer ist, dass er allmächtig ist. Und das vertreten sie und vertreten wir auch. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Allmächtige. Wie kann man Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen? Durch die Bibel. Wie kann man Jesus kennenlernen, seine Allmacht wahrnehmen, erleben? Durch persönliche Erfahrungen, die man mit ihm macht. Da spürt man diese Allmacht oder diese Gerechtigkeit oder diese Liebe Gottes, die uns begleitet, die uns hilft, die uns rettet, die uns neue Wege aufzeigt. Und es ist wunderbar, wie Gott mit jedem von uns, mit jedem Menschen umgeht. Wie er zu jedem von uns einen ganz speziellen Zugang findet. Wir haben hier in dieser Gemeinde eine Predigtserie angefangen, aus der Offenbarung. Und wir wollen die Offenbarung studieren mit dem Blick auf Jesus Christus. Jesus Christus im Buch Offenbarung entdecken oder neu entdecken, ihm begegnen durch dieses letzte Buch der Bibel. Einige Themen davon haben wir schon gehört und heute geht es weiter. Wir haben auch das Lied gesungen jetzt gerade. Jesus ist für uns König, Priester und Prophet. Er ist für uns einfach alles. Johannes, der letzte lebende Jünger Jesu, wurde im hohen Alter im Jahr 95 nach Christus auf die kahle Felseninsel Patmos verbannt. Dies geschah, weil er sich weigerte, den römischen Kaiser Domitian als Gott zu verehren. Die meisten Christen verhielten sich genauso wie der Apostel, und auch sie wurden verbannt oder getötet. In dieser schwierigen Zeit offenbarte sich Jesus seinem Jünger Johannes und er offenbarte ihm oder hat ihm auch bekannt gemacht, was in Kürze geschehen soll, den Verlauf der Geschichte bis zur Wiederkunft Jesu. Vom Geist Gottes inspiriert, schreibt Johannes, dass Jesus der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herr über die Könige auf Erden und auch unser Erlöser ist. Das haben wir ja bereits betrachtet. Danach wird seine Aufmerksamkeit von der zentralen Botschaft der Wiederkunft Jesu gefesselt und er ruft begeistert auf, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Nachzulesen in Offenbarung 1, Vers 7. Im Anschluss an diese Vorankündigung der Wiederkunft stellt sich Jesus selbst vor als der, der da ist und der da war und der da kommt. Also Jesus sagt zu Johannes, ich bin der da ist, der da war und der da kommt. Und dann passiert etwas, womit Johannes nicht gerechnet hat. Er bekommt eine Vision, bei der er die Möglichkeit hat, Jesus Christus persönlich zu begegnen. So bereitet ihn der Herr vor. Zuerst die allgemeine Botschaft der Wiederkunft. Dann hörte er die Stimme dessen, der da kommt. Und zum Schluss wird der Jünger in die Gegenwart des Sohnes Gottes aufgenommen. Er darf ihn nicht nur hören, sondern auch sehen. Johannes schildert seine Begegnung mit Jesus Christus wie folgt. Ich lese jetzt aus dem Buch Offenbarung, hier im Kapitel 1, die Verse 10 bis 16. Offenbarung 1, 10 bis 16. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Zur Zeit von Johannes feierte die ganze christliche Urgemeinde ausschließlich den Sabbat als des Herrn Tag. Die ersten Christen verstanden den Sabbat als ein ewig gültiges Zeichen der Schöpfermacht Jesu und auch als ein Zeichen der Erlösung. Jesus selbst sagte: Der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat wird für immer der Tag des Herrn Jesu bleiben, auch wenn Menschen das Gebot Gottes verändert haben. Ich habe viele Gespräche geführt mit verschiedenen Menschen. Und manch einer sagt: Weißt du das nicht? Hast du nie gelesen? Offenbarung 1, Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Tag des Herrn ist der Sonntag. Das ist natürlich klar und deutlich. Geht aus diesem Vers hier klar und deutlich hervor. Also ich persönlich kann das hier nicht entdecken, nicht lesen. Aber wenn jemand das hier entdecken kann, okay, seine Meinung, sein Glaube. Auf jeden Fall, Tatsache ist, da steht nichts vom Sonntag. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Jesus Christus sagte: Der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Markus 2, Vers 28 zum Beispiel. Der Tag des Herrn ist also der Sabbat. Es war am Sabbat, als Johannes diese Vision bekam. Die Aufzählung der sieben Gemeinden, die wir hier finden, entspricht der damaligen römischen Poststraße durch Kleinasien, wie sie von Ephesus über Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und Philadelphia nach Laodicea verlief. Zugleich steht jede Gemeinde für eine Epoche in der Kirchengeschichte von damals bis zur Wiederkunft Jesu. Johannes wurde also vom Geist Gottes am Sabbat ergriffen und hörte eine Stimme wie eine Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Und dann wurden diese sieben Gemeinden aufgezählt. Der Apostel drehte sich um, damit er sieht, wer zu ihm spricht. Und er sah sieben goldene Leuchter. Johannes befindet sich in dieser Vision am Sabbat, am Tag des Gottesdienstes, im Heiligtum und sieht einen, der einem Menschensohn gleich war, das ist Jesus Christus. Wir hatten heute bei der Betrachtung aus dem Psalm 73 Folgendes gelesen. Psalm 73, da gab es doch diese Frage oder diesen Gedanken, ja, den Gottlosen geht es gut und den Gläubigen geht es grottenschlecht. Und ja, der Asaf war empört über diese Tatsache, über das, was er erlebt hat. Und er schreibt hier in den Versen 16 und 17, Psalm 73, Verse 16 und 17, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Er ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, auf das Ende der Gottlosen. Ihr werdet gleich die Verbindung entdecken. Warum ging er ins Heiligtum? Was geschah dort im Heiligtum? Ich möchte ein bisschen Interaktion, wenn das möglich wäre, und ich werde die Antworten hier von vorne wiederholen. Was geschah im Heiligtum? Quizfrage. Wer meldet sich? Was geschah im Heiligtum? Okay. Versöhnung für die Sünden. Vergebung, Versöhnung, Sühne. Vergebung durch all diese Tieropfer wurde im Glauben auf das Lamm Gottes, auf Jesus Christus geschaut, geblickt im Glauben. Die haben den Blick nach vorne gerichtet zu Jesus Christus, zu seinem Opfer, und wir richten unseren Blick nach hinten in die Vergangenheit, zum Opfer Jesu, zu seiner Kreuzigung. Was geschah im Heiligtum? Vergebung, Sühne, Erlösung. Und Vergebung und Sühne und Erlösung ist möglich nur für die Gläubigen, für die, die das Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen. Für die anderen, für die Gottlosen, für die, die Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser nicht annehmen, geschieht oder gibt es keine Vergebung. Wenn es für einen Menschen keine Vergebung gibt, was geschieht mit diesem Menschen? Römer 6, Vers 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Der ewige Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und das ewige Leben ist nur zu haben durch Jesus Christus. Und wir haben das auch am letzten Sabbat gehört. Was nutzt mir den Glauben an Gott? Was bringt mir das alles? Ist es nur graue Theorie? Ist es Besserwissen? Was ist das denn? Durch den Glauben an Gott bekomme ich Vergebung für meine Sünden. Wenn ich Vergebung bekomme, bin ich gerechtfertigt. Jesus Christus lässt mich seine eigene Gerechtigkeit zuteil werden. Und durch das Opfer Jesu bin ich gerettet. Und nicht nur ich, sondern jeder von uns, jeder Mensch, der das Opfer Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt, wird gerettet durch den Glauben an Jesus, an sein Opfer. Das geschah damals im Heiligtum. Und darum finden wir das hier, Psalm 73, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, die Gottlosen, wie dieser Begriff im Deutschen schon sagt, die glauben nicht an Gott. Die glauben nicht, dass Gott das Heiligtum als Anschauungsunterricht für die Erlösung ins Leben gerufen hat. Er hat das alles bauen lassen, damit wir Menschen das besser verstehen, wie die Erlösung funktioniert, wie Gott diese Erlösung vollbringen kann und will. Ja? Die Gottlosen glauben das alles nicht. Dann gibt es für sie keine Vergebung, es gibt dann für sie keine Erlösung. Die sind zum ewigen Tod verurteilt. Manch einer sagt schon, ja, jetzt beginnt er wieder das Geschäft mit der Angst. Nein, meine Lieben, das ist nicht mein Gedanke. Mein Gedanke ist das ewige Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und diese gute Nachricht lautet: Jeder Mensch kann gerettet werden. Niemand muss auf ewig verloren gehen. Niemand. Jeder, der auf Christus blickt, im Glauben, der Christus annimmt, der ins Heiligtum geht, bildlich gesprochen jetzt, jeder, der Christus um die Vergebung seiner Sünden bittet, bekommt auch diese Vergebung und die Erlösung als Geschenk Gottes. Asaf hat nichts begriffen vom ewigen Schicksal der Gottlosen, bis er in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte und verstand, was das Endergebnis der Gottlosigkeit bringt, nämlich den ewigen Tod. Und Johannes befindet sich auch im Heiligtum und sieht dort einen, der einem Menschensohn gleich war. Das ist Jesus Christus. Die Beschreibung vom Menschensohn finden wir im Buch Daniel, Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Bitte lest das zu Hause und ihr könnt auch ruhig das ganze Kapitel 7 aus dem Buch Daniel lesen. Jesus Christus steht mitten unter den siebenen goldenen Leuchten. Der irdische Tempel war aber im Jahre 70 nach Christus von den Römern zerstört. Das heißt, der Junge befindet sich während der Vision im himmlischen Heiligtum. Haben wir das richtig erfasst? Das irdische Heiligtum gab es nicht mehr zur Zeit von Johannes. Das bedeutet, er befindet sich während der Vision im himmlischen Heiligtum. Was für ein Bild! Und Vers 20 sagt uns, dass die sieben Leuchter die sieben Gemeinden sind. Anfechtung, Verfolgung, Angriff, egal was kommt, Jesus steht mitten unter den Gemeinden. Er ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde wird bleiben, denn sie ist nicht auf Menschen, sondern auf Christus gebaut. Jesus trägt ein langes, bis zum Boden reichendes Gewand. Das ist ein priesterliches Gewand und er ist mit einem goldenen Gürtel um die Brust gegürtet. Der Prophet Daniel nennt das leinene Kleider und der Prophet Hesekiel nennt das ein Kleid von Leinwand. Der Menschensohn ist unser Hohepriester und tritt für uns vor Gott ein, dort im himmlischen Heiligtum. Ich lese bekannte Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, und hier die Verse 1 und 2. Hebräerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt, zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Jesus Christus ist ein Diener im himmlischen Heiligtum und er tritt dort für uns ein. Welch eine tröstende Botschaft für uns. Dadurch, dass wir Jesus dort als Hohepriester haben, können wir Vergebung bekommen und durch Jesus Christus auch die Erlösung können wir bekommen. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Wir merken hier, Johannes ringt nach entsprechenden Begriffen, wie er das, was er sieht, genauer beschreiben kann. Er schreibt zuerst wie weiße Wolle, dann denkt er, dass das doch nicht reicht und ergänzt mit den Worten wie der Schnee. Das bringt Weisheit, Reinheit und Herrlichkeit zum Ausdruck. Denken wir zum Beispiel daran, dass Menschen mit weißem Haar als weise gelten oder an ein Brautkleid, das Reinheit und Schönheit darstellen soll, oder wie der Schnee im Winter glänzt, sodass man auch verblendet wird von dieser Strahlung, von dieser Herrlichkeit. Seine Augen sind wie Feuerflamme. Sie durchdringen alles. Gott oder Jesus Christus sieht alles. Seine Füße sind wie Golderz, das im Ofen glüht. Ein Metall wie Gold im Schmelzofen glänzend und strahlend. Seine Herrschaft steht also nicht auf dünnen Füßen, wie die menschliche Reiche, die Daniel im zweiten Kapitel seines Buches vorstellt. Seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Zuerst war seine Stimme wie eine Posaune, dann nahm sie an Lautstärke zu. Wir sehen hier wieder, Johannes gibt sein Bestes, um mit irdischen Begriffen die himmlische Wirklichkeit zu beschreiben. Und der Menschensohn hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Vers 20 enthüllt uns das Geheimnis der 7 Sterne. Das sind Engel der 7 Gemeinden. Angelos bedeutet im Griechischen Engel oder auch Bote. Das sind die Verkündiger oder die Leiter der 7 Gemeinden. Jesus hält die geistlichen Leiter der Gemeinden in seiner rechten Hand. Er liebt die Hirten der Gemeinde, besonders wenn es Hirten in seinem Sinne sind, die im Geist des 23. Psalms für die Schafe sorgen. Seine rechte Hand ist ein Zeichen seiner Autorität und seiner Macht, ein Zeichen des Sieges. Und es gibt noch etwas, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist das Wort Gottes. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, hier den Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis er scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dieses Schwert, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, steht auch uns Gläubigen zur Verfügung. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Jeder hat seine persönlichen Kämpfe auszufechten. Und was ist unsere Waffe? Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch mitten in einem Gespräch befindet und wenn der Gesprächspartner versucht, euch mit, ja, ich sage jetzt mal, mit menschlicher Weisheit irgendwie von Gott zu entfernen. Vielen Dank. Menschliche Weisheit hat viele Facetten, viele Bereiche. Vielleicht versucht man das mit Philosophie. Das ist eine schöne Sache. Ja, klingt so weise und erhaben, ja, philosophisch zu denken. Die Bibel sagt aber an einer Stelle, lasst euch nicht betrügen mit Philosophie und leeren Worten. Philosophie ist gut, wenn sie mit der Bibel im Einklang steht. Und wenn nicht, dann nicht mehr. Und so verhält es sich auch mit der ganzen menschlichen Wissenschaft. Wissenschaft hat viel erreicht, aber die hat auch ihre Grenzen. Und angesichts des Todes kann die ganze Wissenschaft zusammengenommen nichts bewirken. Nur Gott kann uns weiterhelfen. Ich besuche oder ich kenne Menschen, die einfach krank sind, wo die Ärzte auch gesagt haben, du hast keine Chance mehr, keine Möglichkeit, du wirst sterben. Ein Arzt formuliert das geschickter, aber es ist genau dasselbe. Und diese Menschen wissen das. Und hier sehen wir, dass die Wissenschaft und dass wir Menschen angesichts des Todes nichts bewirken können. Da kann nur Gott was bewirken, denn er hat den Tod und die Sünde und den Satan besiegt. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Also wenn ihr ein Gespräch beginnt oder wenn ihr mitten bei diesem Gespräch seid, und wenn man beginnt mit Philosophie oder mit anderen Wissenschaften, euch zu überzeugen, dass es irgendwie keinen Gott gibt, oder nimmt das nicht so genau mit der Bibel, weil die Bibel ein altes Buch ist und ganz verstaubt und hat für uns heute gar nichts mehr zu sagen. Lasst euch nicht betrügen mit solchen Worten, denn ich habe gesagt, und das könnt ihr auch persönlich feststellen, Wissenschaft erreicht schnell ihre Grenzen und dann sind wir, ja, dem ewigen Tod ausgeliefert. Wir haben keine Möglichkeit zu entkommen. Die einzige Möglichkeit ist, Gott treu zu bleiben, an Jesus zu glauben, sein Opfer für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und sich auf das Wort Gottes zu berufen. Ich ermahne euch und ermutige euch, lest die Bibel und bleibt fest auf diesem Grund. Niemand kann einen anderen Grund legen, außer dem, der gelegt worden ist, und das ist allein Jesus Christus und allein die Bibel. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage das nochmal. Im Internet und auf allen Kommunikationskanälen, in den Massmedia, in allen Büchern und so weiter, alles, was wir nur bekommen und lesen und zur Kenntnis nehmen können, gibt es viele, viele, viele gute Gedanken. Aber es gibt auch viel Müll. sage ich jetzt salopp. Beschäftigt euch nicht damit, denn unser Leben ist zu kurz. Und beschäftigt euch nicht mit Falschem, sondern mit Gutem. Ich bin fast jeden Tag damit konfrontiert, mit solchen Sachen. Und ich sage immer, zum Beispiel so, woran kannst du eine wahre, eine echte Banknote erkennen? Ja? Indem du dich mit Blüten oder mit Falschgeld beschäftigst? Oh nein. Indem du dich mit der echten Banknote beschäftigst, mit so einem echten 100er oder 50er Schein, schaust du mal zu diesem Schein und da findest du bestimmte Zeichen. Ja? Und wenn so ein Schein diese Zeichen, diese Sicherheitsmarkierungen hat, dann ist das echt. Und wenn das nicht all diese Zeichen hat, dann ist das eine Blüte, ein Falschgeld. So ist das auch mit all diesen sogenannten geistlichen Wahrheiten. Ja, man muss alles prüfen anhand des Wortes Gottes. Das ist unser Schwert, die Bibel und nicht die Wissenschaft. Wir möchten uns mit unserer Vernunft und mit unserem Verstand unter dem Wort Gottes unterordnen. Wir möchten uns nicht über das Wort Gottes erheben. Die Bibel, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, das kommt aus dem Munde Jesu Christi hier in dieser Vision. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das bringt die einmalige Herrlichkeit Jesu zum Ausdruck. Kein Wunder, dass Johannes, nachdem er Jesus sah, wie tot zu seinen Füßen fiel. Für seinen, auch vom Alter geschwächten menschlichen Körper, war das alles zu viel geworden. Aber Jesus legt seine rechte Hand auf ihn und richtet ihn wieder auf. So wunderbar ist unser hoher Priester. Er ist ein Diener im himmlischen Heiligtum und bewirkt für uns Sühne, Versöhnung und Erlösung. Er steht mitten unter den Gemeinden. Er hält die Leiter und Diener der Gemeinde in seiner Hand. Jesus vertritt uns vor Gott im himmlischen Heiligtum. Er liebt uns und möchte uns erlösen. Und das, meine Lieben, die Botschaft von Jesus Christus im himmlischen Heiligtum, wie wir das hier in Offenbarung Kapitel 1 gelesen haben oder gehört haben, das soll uns für den Alltag und auch für die Zukunft ermutigen und trösten, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Amen.